Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Endlich. Es hat gedauert. Im Jahr 2020 hatten wir ganz schöne Startschwierigkeiten. Und wir hoffen, dass sie jetzt auf jeden Fall aus dem Weg geräumt sind. Olli, was war los?
Viel zu lange. Ja, im Dezember haben wir die letzte Folge aufgenommen und wir hatten uns ja im Januar auch zusammengesetzt. Und hier auch fast 2 Stunden lang recorded.
Oh ja.
Und dann haben wir festgestellt, dass eine Spur nicht aufgenommen hat oder nach einer halben Stunde oder sowas ausgestiegen ist. Und da war die Folge dann nicht sendbar. Also das war nicht zu retten. Und entsprechend haben wir dann überlegt, wir müssen schnell einen neuen Termin finden. Und das hat dann ein paar Herausforderungen gegeben. Ich war richtig mit Influenza A, Grippe komplett niedergestreckt.
Ja.
Und ich hatte 4 Wochen lang keine freie Nase, um irgendwas zu riechen, geschweige denn hier eine Stunde viel zu reden. Und dementsprechend haben wir das nicht geschafft. Dann kamen auch die Ferien dazu.
Winterferien
in Sachsen. Und da ist man dann ja auch ein bisschen mit den Kindern unterwegs und muss sich da ein bisschen drum kümmern. Und dementsprechend haben wir es erst jetzt, heute am 2. März, wirklich das erste Mal wieder geschafft, uns hier zusammen in meiner Küche ausgestattet mit den Mikrofonen hier gemeinsam zum Aufnehmen zu finden.
Besser spät als nie.
Das ist wohl wahr.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr und ich war auch schon richtig heiß. Und wie gesagt, es kam irgendwie immer was dazwischen, Krankheit, Urlaub, Ferien, Arbeit. Dann waren wir vielleicht so nochmal unterwegs. Und jetzt haben wir es endlich geschafft und wir freuen uns auf jeden Fall.
Fühlt sich fast ein bisschen an wie das erste Date oder so, aber nein.
Ganz aufgeregt, ich habe ganz schwitzige Hände.
Nee. Nein, wir wollen ja heute auch ein bisschen Resümee ziehen von unserem ersten Jahr. Das war ein bisschen, also jetzt sind wir wirklich ja bei dem, war schon länger als ein Jahr hin, aber wir waren im Januar, waren wir ein bisschen drüber über dem Jahr schon.
Ja.
Ne, aber 12 Folgen, das ist eigentlich eine gute. Also heute ist die 12. Folge und das ist, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, mal so eine Art Batch 1 abzuschließen.
Genau.
Um dann mit Batch 2 weiterzumachen und quasi die zweite Staffel anzufangen. Und deswegen, ja, wollen wir heute zum Start einfach ein bisschen rekapitulieren, resümieren, bilanzieren. Ich weiß nicht, was mir noch alles einfällt da, um das irgendwie auf den Begriff zu bringen. Aber so in der Richtung haben wir uns das für die heutige Session gedacht.
Ja, genau. Wir hatten das Ganze ja schon mal aufgenommen. Und das heißt, es ist ja völlig entspannt heute für uns.
Ja, zumal ich alles vergessen habe, was ich da erzählt habe, weil das schon 6 Wochen her ist. Oder?
Das reicht gar nicht.
8 Wochen oder
noch länger. Ja, das war Anfang Januar. wie wollen wir anfangen?
Ja, ich würde sagen, wir überlegen erstmal oder wir können uns darüber austauschen, was du denn geil fandest an dem Jahr in diesem Podcast. Was hat dir denn... Was waren denn so Sachen, die nachhaltig bei dir irgendwie noch im Kopf hängen geblieben sind?
Also was mich immer wieder überrascht hat, war, dass mir oder unserer Facebook-Seite oder auch meinem Facebook-Account, ich habe andauernd irgendwie oder relativ häufig Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen oder auch Kommentare, die einfach geschrieben haben, wie cool sie es finden, die uns regelmäßig hören, die uns am liebsten häufiger hören würden. Und dass es durchweg positiv war.
Das verstehe ich auch nicht, aber gut.
Also wir machen es halt einfach so entspannt für uns, weil wir Bock drauf haben. Und es hebt das Ganze auf ein ganz anderes Level, wenn man solch ein Feedback von den Hörern draußen bekommt. Und das ist so hängen geblieben und es freut mich. Und auch jetzt, wir haben, wie gesagt, fast 2,5 Monate Pause gehabt. Und wir haben Nachrichten bekommen. Wann geht's denn weiter? Was ist los mit euch? Und ist es jetzt mal soweit? Könnt ihr jetzt mal? Ja, jetzt ist es soweit. Da sitzt man schon dann irgendwie vorm Rechner, wenn man sowas liest und kriegt so das Grinsen irgendwie nicht mehr aus dem Gesicht raus.
Ja, ja. Ganz cool. Also ich muss sagen, selbst bei mir, dem wirklich Social Media DAO par excellence, der weder bei Facebook ist noch irgendwie Instat oder weiß der Geier was tut, irgendwie finden dann Menschen doch den Weg zu mir, die ich eigentlich gar nicht kenne, nämlich in dem Fall über einen beruflichen Kanal, habe ich das jetzt 2-mal gehabt in der Zeit, dass mich Menschen angeschrieben haben und meinten, das bist du doch und so, ne? Oder sie sind das, ne? Jemand, den ich gar nicht kannte, ne? Und der hat auch gesagt, dass er ein Fan ist, dass er sich das anhört regelmäßig und so.
Ach was.
Ja, ja. Also schon spannend. Ja, also wenn man Klarnamen googelt, kommt man irgendwann, wenn man nicht so einen häufigen Klarnamen hat, schon irgendwie auf die Personen, ne? Und dann, wenn man dann in der gleichen Branche ist, fühlte der Mensch sich da bemüßigt, mich da anzuschreiben. Aber sehr nett und wie gesagt, das war jetzt nicht, kam jetzt nicht irgendwie komisch, sondern hat mich sehr gefreut. Wobei man muss dazu sagen, dass welche andere Möglichkeit hat er auch, ne? Weil, wie gesagt, auf Facebook kannst du mir 1000 Nachrichten schreiben. Das kriege ich halt nicht mit. Das ist schwierig. Aber das finde ich, deswegen freut mich das sehr. Und auch diese viele, viele positive Kritik von den Leuten, die ich jetzt persönlich kenne, die uns hören. Da sind eigentlich immer, wer da einmal wer einmal auf den Zug aufgesprungen ist, der fährt da auch weiter mit. In der Regel hören sich die Leute auch immer wieder die neuen Folgen an. Haben eine sehr stabile, sehr treue Zuhörerschaft. Und das freut mich natürlich total.
Ja, und zu sehen, so am Anfang waren es halt wirklich so nur ein paar Leute, die zugehört haben. Und es werden, man kann ja die Zugriffe so ein bisschen zumindest verfolgen. Und man sieht auf jeden Fall, dass es stetig wächst. Das ist wie noch so ein kleines Kind, was größer wird. Und wir merken es ja auch selber, dass wir hier und da irgendwie immer wieder versuchen, was zu verändern, vielleicht uns immer noch nicht ganz so sicher sind, ist die Stunde jetzt genau richtig? Ich denke, heute werden wir vielleicht ein bisschen mehr machen, ausnahmsweise. Vielleicht werden wir irgendwann auch mal nur eine halbe Stunde machen. Also wir ändern Sachen. Wir überlegen gerade auch, was wir vielleicht dann in der im Batch 2 anders machen könnten. Seid gespannt und es wird auf jeden Fall nicht langweilig und uns auch nicht und wir haben viele Ideen und es bockt einfach.
Genau, also seid gewiss, wenn es uns langweilig wird, gibt's keine Folgen mehr. Wir würden das dann sagen und sagen, hier, letzte Folge heute, wir haben echt keinen Bock mehr. Ja. Wir würden das nicht machen, wenn es uns nicht Spaß macht.
Aber ich glaube, wir würden es auch nicht machen, dass wir sagen würden, das letzte Folge heute, weil das würde uns quasi die Möglichkeit nehmen, einfach, wenn wir in einem halben Jahr wieder Bock haben, einzusteigen. Das habe ich gemerkt, anderer Podcast, Jörg Meyers Podcast, der war irgendwie ein Dreiviertel bis Jahr, kam da gar nichts. Und dann hat er gesagt, ach, ich habe hier doch einen Podcast. Also Jörg Meyer ist ein bekannter Bartender aus Hamburg und hat einen Podcast, der nennt sich Empfehlungen eines Trinkers. Und
das ist ja nicht Abenteuer eines Trinkers?
Nee, die Empfehlung eines Trinkers. Und
stimmt, aber er spricht immer von Trinkabenteuern.
Genau, die
Trinkabenteuer. Von denen er erzählt. Stimmt. Genau, so rum ist es. Okay, stimmt. Empfehlungen eines Trinkers. Jörg Meyer.
Empfehlung auch von uns an dieser Stelle. Sehr, sehr interessant. Auch andere Spirituosen außer Whisky eben. Und dieser Podcast, der war einfach, glaube ich, ein Dreivierteljahr oder Jahr. Da kam gar nichts. Nix. Keine Zeit gehabt. Und irgendwann hat er ihn jetzt zuletzt Ende 2019 wieder ausgebuddelt und hat angefangen, wieder neue Folgen aufzunehmen. Kann halt passieren, ist ja auch in Ordnung.
Ja, nein, also von daher alles richtig. Ich wollte nur sagen, das ist mir schon wichtig, wenn wir so aufs Jahr zurückgucken. Wenn uns das jetzt keinen Spaß gemacht hätte, hätten wir das Ding auch wieder beerdigt. Ne?
Ja, so definitiv.
Das Einzige, was mich wirklich nachhaltig auch ein bisschen nervt und sackig macht, ist das ganze Technikthema. Das ist da, ich habe ja schon graue Haare und einen grauen Bart, ne? Oder zumindest so in Teilen. Also ich bin jetzt nicht schneeweiß, aber ne, und das hat mir mit Sicherheit ein paar graue Haare gebracht, wie viele Abende man dann hier irgendwie sitzt und versucht, mit Programmen und irgendwelchen Plugins da den Sound hochzuziehen und dann fehlt irgendwie eine Spur und dann ist eine nur Mono und der andere hat Stereo und dann, also was wir hier für Herausforderungen haben, da müssen wir uns nochmal irgendwie nachhaltig Gedanken machen, wie wir das noch ein bisschen besser hinbekommen, weil das ist immer jedes Mal ein Wabang-Spiel, ob dann nachher nach der Stunde auch was Produktives bei rauskommt. Wir haben meistens Glück. Wir kriegen viele Kleinigkeiten, die nicht hinhauen, kriegen wir auch irgendwie wieder repariert. Aber sowas wie jetzt die letzte Folge im Januar, das hat mich natürlich endabgenervt, dass wir eigentlich hier cool Spaß hatten, ne? Und dann bist du durch die Tür und ich höre mir den Kram an und denke ich, scheiß.
Das war bitter.
Jetzt kann ich zum Glück wieder drüber lachen, aber es war natürlich in dem Moment alles andere als erheiternd.
Das stimmt. Naja, so hat man ein paar Ups und Downs. Genau. Aber insgesamt, wie gesagt, nur mal als Resümee auch vom letzten Jahr. Wir hatten ja einige Folgen. Wir haben nicht jeden Monat eine Folge veröffentlicht, ich glaube.
Nein, nicht ganz.
Es waren 10?
11 in 15 Monaten oder in 14 Monaten, glaube ich, haben wir gemacht.
Okay. Ja, zwischendrin, wie gesagt, hatten wir auch mal so ein paar Pausen, aber das ist nicht schlimm.
Nein, alles gut.
wie gesagt, wir finden einfach Zeit, wenn wir Bock haben. Gern würden wir es auch häufiger machen, aber wie gesagt, das passt halt mal und mal passt es nicht. Vielleicht werden wir irgendwann auch mal pro Monat 2 Folgen machen und dann wieder mal nur alle 2 Monate eine.
Ja, also unser Konzept, dass wir einfach so miteinander quatschen und irgendwie so ein paar Themen wälzen, birgt ja die Gefahr, wenn man sich zu oft trifft, dass man immer das Gleiche erzählt.
Ja.
Ne, wenn wir beiden jetzt tatsächlich nicht nur am virtuellen Tresen wie jetzt hier, sondern im echten Tresen sitzen, ist es ja nicht schlimm, wenn ich dir alle 2 Wochen den gleichen Quatsch erzähle, weil dann lachst du und trinkst vielleicht noch einen Cocktail mehr oder ein Gläschen von unserem herrlichen Whisky. Aber im Podcast-Thema, da ist das halt schon schwierig. Wir wiederholen es eh schon ab und zu. Aber wenn man dann irgendwie alle 2 Wochen das Gleiche erzählt bekommt, ja, schwer. Ich sage jetzt mal so, die Leute, die Tastings aufnehmen, da ist die Gefahr halt relativ gering. Ne? Die haben halt immer eine neue Abfüllung. Klar kann sich das auch wiederum irgendwie wiederholen. Ja. Oder da halt auch Abnutzungseffekte haben, aber vom Prinzip besteht nicht so die Gefahr, dass sozusagen, die bringen halt immer wieder ein neues, mit einer neuen Flasche ein neues Thema und wir könnten auch das 5. Mal über Preise oder über sonst was reden und immer das Gleiche erzählen. Ne?
Ja, wie dieses, ach, wie war das, dieses, mit diesen Hype-Flaschen und so.
Ja, Hype-Flaschen, ich meine gut, dann machen wir ja auch dann wiederum neue, ne? Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber von daher finde ich unser Konzept ganz gut und es ist halt auch vielleicht eins, was man jetzt nicht irgendwie einmal die Woche machen möchte. Mhm. Das ist halt, dafür ist es, glaube ich, sind wir, glaube ich, dann auch zu verzweigt und zu im Laber einfach drin und quatschen einfach zu viel. Ansonsten, wenn man guckt in der Podcast-Welt zum Thema Whisky, gibt's ja auch für uns jetzt nicht wirklich eine Konkurrenz, muss man ja ehrlicherweise so sagen.
Ja, vom Konzept her nicht und 4 sind sowieso relativ schwierig zu kopieren.
Ja, du, alles gut, ne? Also, ja klar, also es gibt die Verkostungspodcasts,
ja,
ne? Und dann gibt's halt auch welche, die irgendwie sich mal Themen raussuchen oder so, aber das ist dann
ja. News gibt's noch.
Ja, sowas, ne? Ich finde, wir machen das schon ganz gut. Ich habe in der letzten Folge, die ja nicht rausgekommen ist leider, da habe ich ein bisschen auf den ganzen Kollegen rumgedroschen, die wir da draußen so haben, aber das mache ich jetzt heute mal nicht.
Ja, dann habe ich schnell meine Tonspur zerstört, damit das niemand zu hören bekommt.
Nein, alles gut. Wir haben euch da draußen alle lieb, ihr da draußen auch was aufnehmt. Das war einfach nur so, dass ich da nochmal deutlich gemacht habe, dass wir halt außer Konkurrenz laufen, weil wir so geil finden, was wir machen. Das war so auch so ein Moment der Euphorie, wo das so aus mir rausgesprungen ist. Und das hat der Tim und vielleicht hätte das auch jemand anders als negativ gegenüber anderen empfunden. Das war aber gar nicht so gemeint. Ich wollte uns eigentlich nur auf ein höheres Treppchen stellen als alle anderen.
Ja. Da kommt manchmal bei dir so ein bisschen der Rapper durch.
Ja, irgendwie so, ne? Ein bisschen fronten musst du nochmal. Ist schon
okay. Ja. Mal was anderes. Jetzt haben wir genug so Meta-Podcast gemacht.
Ja, das stimmt.
Kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Getränk, dem wir so ein bisschen ab und zu frönen. Trotzdem noch 2019, was waren so deine Top-Whiskys? Wo war meine Top 5?
Top-Listen
sind super. Ich habe gehört, wenn man einen Top-Podcast macht, soll man mit Top-Listen arbeiten.
Ohne Topflappen geht im Podcast gar nichts.
Ja.
Die Top 5 schwierigsten, die schlechtesten, die besten, die größten. Mhm. Also, was muss man schon irgendwie machen? Wir haben ja auch im letzten Jahr eine Top-5-Liste gemacht.
Das stimmt.
Und dementsprechend würde ich jetzt auch gerne wieder mit dir machen.
Fängst du
an? Darf ich anstarten? Ja, mache ich gerne. Was mich im vergangenen Jahr wirklich sehr begeistert hat, waren Glenfarclas Family Casks.
Ah.
Und ich sage besonders Casks. Ja. Weil ich eben nicht jetzt eins von den diversen, 5, 6, 7 Stück habe ich bestimmt probiert.
Ja.
Da kann ich gar nicht ein einzelnes hervorheben. Ich fand die alle in ihrer Gesamtheit, in ihrer Komplexität, in ihrer Tiefe, in ihrer Einzigartigkeit, fand ich, das war das, warum ich gern Glenfarclas trinke. Da habe ich mich wieder dran erinnert. Also manchmal rutscht einem bei Glenfarclas ja auch so eine Schrottflasche irgendwie in die Sammlung rein, wo ich sagen muss, das ist jetzt nicht unbedingt der
Oberknaller,
die Krönung, ne?
Ja.
Aber bei diesen Fan, also obwohl ich ein großer Glenn Farkas Fan bin, ne, also nicht falsch verstehen, aber das ist ja auch nicht alles Gold, was da glänzt, und die Family Cars, die sind tatsächlich alles Gold.
Alle,
die ich bisher zumindest probiert habe. Ich habe vielleicht 10, 5, 12 in meinem Leben mal probiert.
Okay.
Auch immer relativ ausgiebig probiert, also nicht immer ganze Flaschen, aber wenigstens so wie 10 cl oder sowas. Und das hat mir alles gut gefallen. Sowohl die, ich sag jetzt mal, dunklen Sherry, extrem Sherry-lastigen, ja, die irgendwie First Fill oder sowas waren, oder wo das Fass halt sehr aktiv war, die sehr viel Farbe mitbekommen haben, sehr viel Sherry-Noten, sehr stark vom Oloroso, von der Vorbelegung geprägt, als auch die bis zum Fourth Fill Bud,
die ich
halt auch schon hatte, die halt etwas älter sind nochmal, aber dann halt eben trotzdem eher wie eine alte Bourbon-Fassabfüllung aussehen. Mhm. Aber auch die sind wunderbar in ihrer Art. Und wie gesagt, das begeistert mich total. Es ist halt mit Minimum 150, 160 Euro, die du auf den Tisch legen musst für so eine Flasche, auch wenn die jung ist,
ja,
ist das halt kein Schnapper. Aber die Qualität ist herausragend, finde ich.
Würde ich dir zustimmen. Ich hatte noch nicht ganz so viele, aber das, was ich hatte, war bisher auch Bombe.
Ja, auch da ist das sozusagen das Unglück der späten Geburt oder des späten Wissens. Das war vor 10 Jahren noch gänzlich anders. Ne? Da konntest du auch diese Abfüllung deutlich günstiger bekommen, aber es ist halt so. Ne? Glenfarclas ist ja eigentlich eine relativ günstig im Sinne von im Vergleich zu anderen bezahlbare, also generell die bezahlbare Abfüllung rausbringt. Die Family Casks sind das nicht. Die sind im wirklich oberen Preissegment auch für ihr Alter und dafür, dass es Single Casks ist und so. Da sind andere Hersteller jetzt nicht teurer als, also da hat Glenfarclas sich relativ stark nach oben in die Oberliga reingedrückt. Und das können sie aber auch. Die Qualität haben die Abfüllung. Ja. Aber wie gesagt, deswegen, ich benenne einfach mehrere und das ist halt mein Top One.
Sehr schön. Ich mach mal weiter. Bei mir ist es ein Highland Park. Kurz zu meiner Wertung. Ich würde jetzt einfach Top 5 sagen, aber ich würde in den Top 5 nicht sagen, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sondern die sind bei mir irgendwie alle auf ihre eigene Art und Weise geil.
Also bei mir ist es auch keine Priorisierung oder irgendwas, genau. Ja. Die 5, die bei mir hängen geblieben sind, ohne dass ich jetzt sagen würde, der 2 ist weniger wert als die 1 oder so. Genauso habe ich das auch.
Cool. Ja. Ich habe irgendwann bei Facebook mal an der Teilung teilgenommen. Und zwar gibt es diverse Gruppen, die auch immer mal so wirkliche Raritäten anbieten. Und zwar habe ich mir mal 5 cl von einem Highland Park 1977 bestellt. Der wurde abgefüllt von Signatory Vintage und ist 23 Jahre alt, aus einem Hogshead. Ganz, 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 ganz tolles Zeugs. Extrem wandelbar, extrem tief, ganz, ganz viele, diese typischen Kräuter waren da, die man so von Highland Park kennt, der Rauch war kaum da, aber eine enorme Fruchtigkeit, die schwankte die ganze Zeit zwischen Kräuter und Frucht, dann ab und zu mal wirklich so, ja, der leichte Rauch, ganz, ganz wenig, das Teil, das konntest du eine Stunde riechen und der hat sich alle 5 Minuten irgendwie geändert, das war großartig. Leider, ja, ähnlich wie bei den Family Cars, heute, also 2001 wurde der damals abgefüllt, heute bezahlt man dafür irgendwie 700 Euro die Flasche, damals glaube ich 100, also merkt man den extremen Unterschied in den Preisen, ne? Ich bin froh, dass ich den probieren konnte und der ist mir so im Gedächtnis geblieben, obwohl das eigentlich so ein kleines Sample war, habe das damals mit einem Kumpel probiert. Wir waren beide ganz schön geflasht, haben direkt irgendwie 93 Punkte in der Base verteilt, weil es einfach so, wow, krass. Highland Park, 23 Jahre von Signatory Vintage abgefüllt, 2001, destilliert 1977. Übrigens, es war das Fass 7891. Wer das vielleicht kaufen will, gibt's aktuell noch in Frankreich bei La Maison du Whisky. Bisschen teuer halt.
Ja, das würde ich jetzt auch sagen, ist eher vielleicht etwas für den absolut spitzenvollen Geldbeutel.
Ja, das ist halt so völlig abstrus, so ein Preis. Aber es gibt immer mehr Leute, wie gesagt, die zahlen das. Hatten wir ja alles schon.
Ja, ja.
Was ist dein nächster?
Mein nächster ist ein Ockentoschen. Was okay. Übrigens interessant ist, weil du mich ja immer korrigierst, wenn ich sage Ockentoschen. Und ich habe letztens...
Ockentoschen ist richtig.
Ich habe letztens mal in so einem Livestream Aquavitae mit diesem Roy, schieß mich tot.
Roy?
Roy irgendwas von Aquavitae. Das ist so ein schottischer YouTuber.
Okay.
Relativ bekannt so. Mhm. Und der sagt auch Ockentoschen.
Ja, aber das Problem war...
Er ist ein Schotte halt.
Das Problem war ja, dass du aber immer sagtest, Ockentoschen.
Ach so.
Ockentoschen ist richtig.
Ja, der hat aber nicht Ocken, sondern Oschen. Nee, nicht. Was hat der? Der hat nicht Ockentoschen gesagt.
Also Ockentoschen ist, denke ich mal,
Ockentoschen hat er, glaube ich, gesagt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es ist ein Ockentoschen. Im Jahre 2000 destilliert. 18 Jahre alt.
Ja.
Und zwar ein SMWS-Bottling.
Oh.
Wer das nicht kennt, SMWS ist ein unabhängiger Abfüller, die Scotch Malt Whisky Society, wo man nur Flaschen erwerben kann, wenn man dort Mitglied ist.
Oder jemanden kennt, der jemanden kennt.
Oder jemanden kennt, genau. Aber du musst halt, um da bezugsberechtigt zu sein, einen jährlichen Beitrag zahlen.
Mhm.
Und dafür darfst du dann dort aus deren monatlichem Outturn, wie die das nennen, also die Flaschen, die sozusagen, die Fässer, diese Botteln, zu bestellen, musst du da halt eben, das darfst du dann, wenn du da halt Mitglied bist. Die Sachen kommen immer ungefärbt, immer fast stark und sind in so grünen Flaschen, sehen ganz witzig aus, haben ein relativ breites Portfolio. Ne, da kommen immer, ich weiß nicht, im Monat 20 verschiedene Fässer werden da gebottelt. Also das ist schon relativ umfangreich.
Ja.
Und ich war zu Weihnachten bei meinen Eltern zu Besuch, mein Bruder war auch da und ein Kumpel von ihm und der hatte diese besagte Flasche mit dabei und wir haben so ein Tasting gemacht abends und die Flasche heißt 5.71, also das ist sozusagen der Code dieser Flasche. Man muss wissen, bei der SMWS stehen auf den Flaschen nicht die Namen der Distillerien, sondern das ist ein Zahlencode.
Mhm.
Die 5 steht für Ockentoschen. Und 5.71 ist das 71. Fass, was von der SMWS von Ockentoschen gebottelt wurde bisher. Und das läuft dann in der Zahlenreihe immer so weiter. Und das ist ein First Fill Ex Oloroso Sherry Hogshead, 56,4%. Und die kriegen immer noch so einen Namen, diese Flaschen jeweils. Also der Name ist sozusagen nicht der Distillerie-Name, sondern so ein catchy Name, der sozusagen den Inhalt der Flasche in der Essenz wiedergeben soll.
Ja.
Und die Flasche heißt Elbow Patches and Saucy Librarians. Also die Flicken, die man am Ellbogen an der Jacke hat. Ich stelle mir da so ein schottisches, komisches Sakko vor, wo so eine Lederflicken drauf sind. Und Saucy ist so ein komisches altes Wort irgendwie, aber so frech oder so könnte das heißen. Mhm. Ne? Und Librarians halt Bibliothekare. Ne? Und an was denkt man da? Ne? Irgendwie an Bücher, man denkt an Staub, man denkt an altes, an alte Gerüche und sowas und ein bisschen Leder durch die Ellbogenflicken vielleicht.
Ja.
Und
an Harris Street, denke ich.
An was?
An Harris Street.
Harris Street.
Nee, Harris Street. Tweed.
Tweed.
Ah, okay. Der Stoff, aus dem die Jacke gemacht ist, von der Isle of Harris.
Genau, nee, also, der hatte eine wunderbare Frucht. Also, es kommt jetzt aus dem Namen gar nicht raus, aber was mich am meisten begeistert hat, war die Frucht.
Ja.
Der hatte aber auch all das, was in dem Namen drin ist. Der hatte Tiefe, der hatte eine Staubigkeit im Glas. Aber er war jetzt nicht zu trocken, aber er hatte trotzdem irgendwie dieses Gefühl nach so alten Papier und sowas. Das war wirklich toll. Und der hat mich da an dem Abend, obwohl wir da auch ganz andere Nummern im Glas hatten, hat der mich am meisten begeistert in dieser ganzen Reihe. Und ich weiß nicht, kurz danach, weil der mir nicht mehr aus dem Kopf ging, habe ich in der Whisky Base die Flasche einfach mal auf meine Wunschliste gesetzt. Und wirklich.
Ich erinnere mich, wir haben... Die letzte Folge ist ja leider verschutt gegangen. Da hast du über die Flasche erzählt und irgendwie 2 Tage später hast du mir eine Nachricht geschrieben. Boah, pass auf, weißt du, was gerade passiert ist?
Genau. Und heute kann ich sagen, kann ich da Verzug melden. Ne? Ich habe halt die ist, ihr müsst euch vorstellen, da sitzt da abends auf der Couch, dann pinkt die Whisky Base einen an und sagt, hier, die Flasche ist verfügbar, ein Händler aus Deutschland will die verkaufen. Die kostet ja auch nur 5 oder 10 Euro mehr als bei der SMWS.
Ja.
Und da habe ich die dann innerhalb von 3 Sekunden, ohne nachzudenken, gleich geordert. Und 200 Tage später war sie da. Und das ist natürlich eine besondere Freude, wenn man dann so ein Ding auch bekommt. Ne? Ja. Also, weil das war ja, ihr müsst wissen, die Dinger sind halt, die kommen raus und sind verteilt. Da ist in der Regel, haben die wenig, also bei den Flaschen, die begehrt sind, wenig Backlog. Mhm. Ne, das ist eigentlich, wird das alles sofort rausgehauen in 1-2 Tagen. Und ja, das war bei der halt auch so. Und deswegen habe ich da gar nicht so mit gerechnet, in naher Zukunft das nochmal wiederzusehen, dieses Fläschchen.
Cool.
Ja.
Glückwunsch. Ja, das sind die kleinen Freuden, ne?
Das sind die großen Freuden.
Ja, oder auch etwas größeren.
Das war eine große Freude.
Aber wo du gerade beim sehr Fruchtigen bist oder warst, würde ich mal mit etwas Fruchtigem weitermachen. Und zwar einer meiner liebsten Whiskys oder Malts sogar aus 2019 kam aus der Brennerei Glenturret. Und zwar ist das berühmte, berüchtigte Signatory Vintage Cask 234. Ja, das Teil, das ging ja total durch die Decke, hat irgendwie eine Durchschnittsbewertung von über 92 Punkten in der Base, war sehr, 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 sehr schnell ausverkauft, die Preise gingen irgendwie ruckzuck hoch, ich glaube Ausgabepreis war mal 150 Euro, dann gab es irgendwie ein paar YouTube-Videos und Blogger, die darüber geschrieben haben das Teil in höchste Höhen gelobt und dann war es auch um die paar Flaschen relativ schnell geschehen. Ich habe mir auch erst eine Flasche bestellt und dann ein Sample. Und ich bin froh, dass ich es getan habe. Das war wirklich Bombe. Also ein reiner Fruchtkorb, in dem man da irgendwie, wenn man die Nase reinhält, ganz viel Frucht, so ein bisschen Hefe war dabei, ein bisschen Malz war dabei, aber hauptsächlich irgendwie wirklich so fette, gelbe Frucht, irgendwie Pfirsiche, Litschis, Sternfrucht gibt's die Teil? Ja, Sternfrucht, ne? Ist das Zeug.
Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt, aber ich kenne das ja, auch aus dem Supermarkt.
Also irgendwie ganz, 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 ganz viel. Ich erinnere mich nur noch so schwach. Reines Bourbonfass, fast stark abgefüllt und trotzdem irgendwie nur, keine Ahnung, 46 Volumenprozente gehabt, wenn überhaupt. Hat echt Spaß gemacht.
Und ich kann dir sagen, wie viel der hatte. 44,6, weil der steht auch auf meiner Liste.
Hast du den nicht?
Auf meiner Liste der Top 5 steht der.
Ach so. Ah, ich dachte auf der Wishlist. du hast ihn auch?
Ich habe den auch in meiner Top-5-Liste. Ich fand den auch beeindruckend. Bei mir ist nur der Weg, wie ich zu der Flasche gekommen bin, ein anderer.
Ja.
Ich bin einer von den Menschen, die ein 10CL-Sample bekommen haben. Und das irgendwie sich, also nachdem sie probiert haben, irgendwie gedacht haben, sie müssen diese Sample-Flasche jetzt irgendwie hüten. Weil die waren ja ausverkauft.
Ja.
Und also vorweg, ich teile die Begeisterung, die du da jetzt an den Tag gelegt hast, komplett. Ne? Mhm. Also das kann ich 1:1 alles so unterschreiben, was du da gesagt hast. Ich hab dann durch Zufall bei Whisky Auction habe ich die Flasche in mehrfacher Anzahl stehen sehen. 2 oder 3 Stück standen da. Mhm. Da habe ich gedacht, das muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn du da nicht eine von dir irgendwie grabst. Und habe ich auch geschafft. Und es war vertretbar teuer. Also inklusive der ganzen Gebühren und so war das etwas über 200. Das
ist so. Ah, okay. Ich hätte jetzt mit 300 gerechnet.
Nee, das war okay. 210 oder irgendwie sowas.
Okay.
Habe ich da hingelegt.
Jo, ist ja entspannt. Also viel, viel Geld, aber im Vergleich zu dem Aufruhr, den die Flasche irgendwie verursacht hat.
Ich glaube, es liegt halt daran, du hast halt, glaube ich, bei so einer Auktion dann irgendwie vielleicht 1, 2, 3 Leute, die so ein Ding haben wollen.
Ja.
Oder die darauf bieten, auf einer Flasche in der Kategorie. Und wenn du dann 3 drin hast parallel, dann müssen die sich nicht alle gegen sie schaukeln, sich natürlich auch hoch, weil man auf allen 3 Pötten irgendwie fährt.
Ja.
Aber das kurz vor Ende bleibt dann, also geht das dann nicht mehr auf allen 3 hoch.
Ja, verstehe.
Und von daher war das einfach Glück.
Cool.
Ja, war einfach Glück. Ich habe es seitdem auch nicht wieder gesehen.
Steht in der Base für 300.
Ja. Ich war auch kurz vor meinem Limit. Ich hatte, glaube ich, 220 oder 225 das Limit eingetragen. Dann
das ist schon fett.
Ja, das ist viel Geld und das ist ein Schnaps und so, ne? Da muss man mal so sehen. Aber es ist halt auch ein, es ist ein von, eins von diesen Fässern, die man Dreamcast, glaube ich, nennen darf. Mhm. Ganz besonderes Fass, eine ganz besondere Flasche. Und die hat jetzt nicht 500 gekostet oder 700 oder irgendwas, sondern eben halt etwas über 200. Und da kann ich mit meinem, meinem Gewissen und so auch wieder vereinbaren, sowas mir auch mal dann zu kaufen. Wenn ich dann, wie gesagt, diese 10CL, die habe ich auch nicht an einem oder zwei Abenden mal eben genossen, sondern die habe ich auch, ich glaube, 5 Mal oder so habe ich das probiert.
Ja, muss man gut
und aufpassen. War nachhaltig, also habe auch gedacht, die Begeisterung, die hört auch nicht auf. Ne? Deswegen, es war, manchmal hat man das ja so, da ist ein Malt irgendwie 2 Abende oder 1 Abend so geil und dann probierst du ihn nochmal und denkst, naja, und dann verblasst die Erinnerung, aber das war halt auch so eine Flasche, die mich nachhaltig beeindruckt hat.
Definitiv. Ich mache den nächsten, wa? Wir hatten jetzt einmal Lowlands bei dir. Wir hatten bei mir Islands. Dann hatten wir jetzt beide gemeinsam Highlands.
Speyside hatte ich noch, Glenfarclas.
Speyside, Isla fehlt.
Zu Recht.
Isla fehlt, ich mache jetzt mit Isla weiter, würde ich sagen.
Ja, dann schieß mal los.
Aber untypisch Isla, beziehungsweise eher kein extrem rauchiger Isla-Vertreter. Und zwar sind wir auch ab und zu mal, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, in Delitzsch, in der Nummer 2, die Altstadtkneipe. Und dort gibt's ja eine Riesenauswahl. Und irgendwann so am Ende eines Abends habe ich mich mit dem Jens Pfarrer kurz geschlossen und habe ihm darum gebeten, bitte empfiehl mir doch mal einen nicht rauchigen Vertreter mit ordentlich viel Sherry, den ich aber morgen früh noch im Mund habe. Gefühlt. Und da hat er mir eine Flasche Bunner Heaven hingestellt. 1979.
Aua.
Vom Abfüller
Als letzten Adelphi. Des Abends.
Als letzten.
So was Schönes. Ja, okay, gut.
First Fill Sherry, 31 Jahre alt, 46,5 Volumenprozente. Das Ding war der übelste Hammer. Der war einfach so tief, so voll, der hatte alles, was man sich von einem ollen Sherry Malt erhofft hat. Der hatte einen ganz kleinen Hauch Schwefel auch mit drin. Ne, wie man das so ab und zu hat bei so extrem Sherry-Reifungen. Und das hat aber dazu gepasst. Ich bin ja bei Schwefel immer so, naja, zu viel darf es nicht sein. Ein bisschen ist cool, weil das erweitert so ein bisschen die Geschmackspalette. Aber ansonsten Haufen dunkle Schokolade, Früchte. Der war auch so ein bisschen muffig, weil der halt so lange in dem Sherry-Fass lag. Hat sich auch alle paar Minuten geändert. Es war schon spät am Abend. An so viel kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber ich hatte ihn auf jeden Fall am nächsten Morgen gefühlt noch im Mund. Also genau das wollte ich. Trotz zweimaligen Zähneputzen, also vorm Schlafengehen, nach dem Aufstehen, hatte ich immer noch diesen leichten Sherry-Geschmack dann irgendwie so im Mund. Total geiles Teil. Ich hoffe, wenn ich mal wieder hinfahre, dass der noch da steht, dass ich den nochmal probieren kann.
Also wenn ich morgens noch eine Fahne habe, habe ich meistens zu viel getrunken. Aber nein, das war ein Scherz.
Das kann vielleicht auch sein. Aber für alle, die es nochmal wissen wollen, wie gesagt, Abfüller war Adelphi und die Fassnummer war die 8893, falls ihr mal googeln wollt. Die Flasche, weiß nicht, ob es die noch gibt.
Bei Jens.
Ich denke auf jeden Fall nicht, denn abgefüllt wurde das Ding 2011. Ja, das ist schon ein bisschen
her. Also setzt euch ins Auto, fahrt nach Delitzsch oder in den Zug.
Das wäre die optimale Variante.
Oder hast du die jetzt leer gemacht an dem Abend?
Nee, aber ich denke, also ich schätze, da sind vielleicht noch 6CL drin.
Also Leute, ich würde mal sagen, nicht lange zögern, wer noch möchte.
Auf gar keinen Fall. Das
ist wir senden die Sendung doch nicht, genau. Teilen uns die 6CL. Nein, also es gibt so viele gute Sachen und von daher, es ist immer wunderbar, wenn man so eine Perle entdeckt und auch noch schöner, wenn man in einem Laden ist, wo irgendwie 2000 offene Flaschen rumstehen und man sowas dann angereicht bekommt vom Barkeeper oder von in dem Fall vom Gastgeber, der Jens ist ja jetzt in dem Sinne kein Barkeeper, das ist das völlig falsche Wort.
Ja. Gastgeber trifft es da besser.
Ja, ich finde, Jens ist ein Gastgeber bei sich in seinem Laden. Und da muss man halt dann, da freut man sich dann, wenn man dann so einen Treffer auch dann nochmal von ihm angedeiht bekommt, angedient bekommt.
Angereicht. Das Problem an dem Laden ist ja auf jeden Fall, dass fast jede Flasche irgendwie in der Liga spielt oder viel.
Er hat viel, ja. Das ist schon.
Die halt so, wo man sich so denkt, so, Alter, krass, was hast du denn hier? Ja, wo du dir so einen halben Abend eigentlich für ein Glas nehmen kannst und dann eigentlich fast traurig bist, dass du so von 2000 Flaschen umgeben bist und dann so, ja, die kannst du gar nicht. Das ist unschaffbar.
Schwierig. Ja. Na, also da komme ich jetzt mit was eher Einfachem um die Ecke. Also
ist auch, also
das ist sozusagen gegen deinen rein rassigen Schäferhundöhr so eine Promenadenmischung, eine gefleckte. Aber gar nicht schlimm. Ich und zwar bin ich in Irland und mich hat im vergangenen Jahr besonders ein Ire begeistert. Nicht der teuerste Ire, den ich im Glas hatte, nicht der älteste Ire, den ich im Glas hatte, aber der besonderste Ire, den ich im Glas hatte, nämlich ein Glendalough, der in einem Mizunara-Fass gefinisht wurde. Bourbon-Reifung, Mizunara-Finish, 13 Jahre alt, Destillat sowohl von Cooley, wie gesagt, von der Glendalough-Distillerie, die ja erst seit irgendwie 3-4 Jahren brennt, vertrieben, also ein Sourced Whisky. Und das war das Batch 2017, also da wurde der abgefüllt.
Ja.
Und 46%. Und der hatte eine unheimlich interessante Note aufgrund dieses Mizunara-Fasses. Sandelholz, Parfumtöne, Bergamottgerüche, also Gerüche, die ich so gar nicht irgendwo ins Thema Whisky bis dato reingepackt hatte. Sehr eigen, aber super interessant. Ich hatte lustigerweise auch ein Sample davon, habe mir gleich eine Flasche geholt und habe mir jetzt nochmal eine zweite gekauft. Von diesem ersten Batch. Es gibt mittlerweile ein zweites Batch davon. Das erste Batch kommt zu einem vierkigen Karton, der aussieht wie so ein Holzklotz.
Ah, wie diese Holzkiste da, ne?
Genau, ist aber Pappe, sieht außen so eine Holzoptik. Und das zweite Batch kommt in so einer babyblauen Röhre. Da ist nur noch so ein Aufkleber drauf.
Okay.
Das ist dann Batch 2.
Hast du das zweite auch probiert?
Nein. Ich habe versucht, das in Erfahrung zu bringen. Ich habe es noch nirgendwo auf einer Messe oder einer Veranstaltung oder irgendwo gesehen.
Ja.
Ich kenne halt nur das Batch 1 und deswegen als ich jetzt durch Zufall nochmal über dieses erste Batch gestolpert bin, habe ich zwar schon eine Flasche von dem Schrank, aber ich dachte, komm, der ist ja eigentlich ausverkauft, den musst du dir nochmal schnappen.
Und ja, zu Recht.
Ja. Also wie gesagt, ich kann auch sein, dass das Batch 2 auch entsprechend qualitativ vergleichbar ist. Das weiß ich halt nicht. Ne? Aber den fand ich wirklich so besonders und so toll und der hat sich auch bei mir eingebrannt und entsprechend hat der auf diese Top-Liste geschafft.
Der hätte es bei mir 2018 auf die Top-Liste geschafft. Ich habe den im letzten Jahr gar nicht probiert, aber der hat mich 2018 auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Ich fand den mega. Ich glaube, der wurde ja schon 2017 oder so abgefüllt.
2017, ja. Das ist du. Ich hab ja dann zu viele Samples im Schrank und bis ich die mal probiere, ne, und dann probierst du die und denkst, boah, schnell die Flasche noch bekommen. Dann war es, das war dann halt Anfang letzten Jahres, ne.
Ja, ich habe den irgendwann mal an so einem Sommerabend probiert. Es war eigentlich tagsüber richtig heiß, abends dann irgendwie ein bisschen kühler und dann sitzt du draußen. Da war der perfekt, richtig geil. Ganz tolles Teil. Aber der hat ja auch so ein bisschen die Gemüter gespalten, ne? Entweder man liebt das Teil oder man hasst den wie die Pest.
Ja. Also das ist ja auch der Weg, über den ich an die zweite Flasche gekommen bin. Das war jemand, der hatte den auch gekauft.
Im Forum?
Ja, genau.
Ah, okay.
Hatte jemand gekauft, ein Sample probiert, das er sich auch gekauft hatte. Auch, da stand die Flasche ja auch bei dem schon 2 Jahre im Schrank. Dann ist der auch mal dazu gekommen, das Sample zu probieren. Und hat dann die Flasche abgestoßen und darüber bin ich dann über die zweite Flasche gekommen. Das ist ja das Schöne, wenn man in einem Forum ist, und das kann ich auch als Tipp mal in die ganze Runde geben. Hypes mit begrenzten Abfüllungen, vielleicht nicht, wenn es 300 sind, ne? Aber wenn das irgendwie so Flaschen sind mit einer Anzahl 3, 4, 5.000 oder sowas, ne, wo dann wenige nach Deutschland kommen, aber immer noch eine ganze Menge. Die werden natürlich nicht alle getrunken.
Ja.
Die stehen in den Schränken und irgendwann kommt irgendwer mit einer, ich muss jetzt meine Sammlung umstrukturieren oder ich brauche irgendwie Knete oder sonst irgendwas um die Ecke. Oder ist nicht mehr meine bevorzugte Richtung.
Genau, ja.
und dann wird das Zeug wieder auf den Markt geworfen. Ein, zwei Jahre später in so einem Forum zu einem erträglichen Aufpreis, in dem Fall sogar zu keinem Aufpreis. Ne, der hat ich habe für die Flasche damals, glaube ich, 78 Euro bezahlt, für meine erste. Und die zweite habe ich dann jetzt für 80 gekauft. Also zu dem Einkaufspreis, den der auch hatte, hat er die weitergegeben. Man muss sagen, die Flasche hat jetzt offensichtlich auch nicht so einen Markt, weil die stand da auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen länger bei dem in seinen Flaschenverkäufen drin. Aber wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, als ich sie dann entdeckt habe und musste dann da auch zuschlagen.
Ja, ich überlege auch. Aber du hast ja zwei.
Ich habe jetzt zwei.
Ich kann einfach vorbeikommen.
Ich habe nicht nur zwei, ich habe sogar noch ein Sample irgendwo rumstehen. Ein 10CL-Sample. Das habe ich.
Ach, der 10CL-Olli schlägt wieder zu.
Das habe ich beim Aufräumen gefunden.
Schön.
Ja, das hatte ich ganz vergessen, dass ich das noch habe. Naja, ach, sowas passiert auch manchmal.
Okay, sehr gut.
So, komm, du hast noch zwei offen, ne?
Ich habe noch zwei offen. Hast du schon alle durch?
Nein.
Nee, einen hast du noch, ne? Okay, ich mache weiter mit einem meiner, einer meiner Lieblingsbrennereien aktuell, und zwar Old Pulteney. Ganz im Norden der Highlands, im kleinen Örtchen Wick gelegen. Und zwar bringen die von Zeit zu Zeit ja auch mal Single Casks raus. Und es gibt einen britischen Online-Shop, der heißt, Achtung, The Whiskey Shop. Und
ein sehr kreativer Name, sei nebenbei gesagt.
Wäre ich nie drauf gekommen. Aber die haben ziemlich coole Single Casks rausgebracht. 2007 destilliert. Gar nicht so alt, und 2019 abgefüllt. Du hast das im Übrigen auch.
Ja.
Und es gab es irgendwie eine Woche, war das verfügbar, also eigentlich entspannt. Dann haben relativ viele mitbekommen, dass das ja ziemlich dunkel ist und ziemlich lecker ist. Und ich hatte eine Flasche bestellt und ich hatte aber so Bock, den zu probieren. Ich habe den im Forum geteilt. Hat, glaube ich, irgendwie 2 Minuten gedauert, dann war die Teilung durch. Und ja, der war auch Bombe. Also Pulteney verträgt sich mit Sherry ausgezeichnet und der hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwie noch 2 oder 3 CL in meiner Flasche drin und hüte die so, weil ich dann leider keine Flasche nachordern konnte. Und da war ich ein bisschen traurig, sonst hätte ich wahrscheinlich eine bestellt. Aber im Nachhinein bin ich auch so ein bisschen froh, weil der natürlich auch für ein, ich glaube, 12-jähriges Single Cask, der war ein bisschen pricey auch, ne?
Ja, der war teuer. Unsere treueren Zuhörer, die treueren Zuhörer, die noch ein Erinnerungsvermögen an die einzelnen Folgen haben, die werden noch wissen, dass wir den sogar hier probiert haben.
Ach.
Geschichte wiederholt sich. Nein, und zwar war Folgendes, du hast den geteilt. Und ich habe mein Sample sozusagen hier bekommen. Und das haben wir hier, die 5CL,
okay,
die ich bekommen habe, die haben wir hier im Podcast probiert. Und ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Das war feinstes Mancherie, Schokonoten, Kaffeenoten, Kirsche.
Mhm. Salziges Karamell.
In Salz getauchtes Mancherie, irgendwie so. Ich weiß nicht, so irgendwie sowas hatten wir. Ja, genau. Nein, war ein Traumstöffchen. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schläger, ehrlich gesagt. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, stimmt. Und meine Flasche steht ja noch im Schrank.
Ja. Also, wenn du die mal loswerden willst.
Ja, irgendwann wird die bestimmt mal aufgemacht.
Ja, wir haben bald wieder Stammtisch. Wie sieht's mit den 90% eigentlich aus?
90%?
Ja.
Ach so, ob ich dabei bin? Ja, das sind halt 90%.
Ne? Immer noch?
Ja.
Okay, hat sich ja nicht geändert.
Das ist ja auch noch, sind ja noch 2 Wochen hin, ja. Aber es sieht gut aus.
Coole Sache. 90% klingt gut, ja.
Finde ich auch. Also es geht jetzt hier darum, zum nächsten Stammtisch habe ich gesagt, ich bin dabei zu 90%.
Ja.
Ne? Und da ist die Frage, was heißt das jetzt genau? Darum ging es mit dem Tim gerade.
Oh, stimmt.
Wir haben jetzt immer die Schwierigkeit, dass wir hier uns ja so locker miteinander unterhalten und manchmal vergessen, dass wir auch Zuhörer haben, die das vielleicht nicht verstehen, wenn wir über Interna reden. Und das Zweite ist, und das spiegelt sich ja auch darin wieder, dass wir ganz lange keine Folge aufgenommen haben. Wir haben halt immer scheiße wenig Zeit. Entschuldigt dieses Wort. Wir sind halt.
Hast du gerade das S-Wort
gesagt? Ja, ich habe das S-Wort gesagt. Wir sind halt wirklich zeitlich immer irgendwie aufgrund von Familie, Beruf, allen 1000 Themen, die wir so haben, zeitlich sehr eingeschränkt. Und da lasse ich gerne auch mal einen Stammtisch aus. Also nicht gerne, sondern oft. Im Sinne von quantitative Teilnahmen waren jetzt nicht so gut im vergangenen Jahr. Ja, aber ist halt so. So ist es halt.
Ja.
Nee, aber da würde ich mich natürlich freuen, wenn das klappt. Ja. Meine letzte Nennung vom vergangenen Jahr ist ein Bourbon.
Was?
Nein, was? Das cool. Ja, ich finde, man sollte auch da den Fokus nicht zu eng haben. Ja, und ich habe jetzt bewusst nicht den Bourbon draufgenommen, weil ich dachte, es muss mal ein Bourbon mit auf die Liste, sondern es gibt wirklich einen Bourbon, der mich das ganze Jahr über begleitet hat. Den habe ich mehrfach im Glas gehabt, obwohl ich keine eigene Flasche hatte. Und zwar der Woodford Reserve Double Oak.
Okay.
Das ist ein Woodford Reserve. Bei denen ist das Besondere, die brennen auf Potstills. Die brennen nicht auf Columnstills, nicht auf dieser typischen Säulendestillation, sondern die haben richtig Potstills.
Ja.
Das unterscheidet sie von den meisten anderen Bourbon-Brennern. In Kentucky. Ich glaube, die sind aus Kentucky. Ich glaube, es ist ein Kentucky-Whisky. Und Double Oak heißt, der wird gereift in einem Virgin Oak, jungfräulichen Fass.
Ja.
Und wird nach einer gewissen Zeit da rausgenommen und nochmal ein jungfräuliches Virgin Oak Fass gekippt, um die Intensität zu erhöhen.
Ach du Schande.
Also der kriegt zweimal nacheinander jungfräuliches Holz, bevor der abgefüllt wird.
Ein Gewürzkuchen.
Extrem intensiv, eine Mordsintensität, hat 43,2 Volumenprozente, ist gar nicht so heavy von der Prozentzahl her, aber
ja,
hat eine ganz große Breite, ist süß, aber auch eine starke Holzfracht, dadurch so Kaffee- und Schokoladennoten und so, also ist wirklich ganz toll. Und in einer mords toll aussehenden Flasche, also die macht richtig was her, das ist so ein kleines buddeliges Schiff, so diese Flasche, wie so ein dicker Klumpen.
Wie ist
so
das Teil? Woodford Reserve?
Woodford Reserve Double Oak. Und ein super Teil und kostet 35 Euro oder 40 Euro oder so, ne? Das ist halt,
Double Oaked.
Ja, ist
okay.
Wunderbar. Also wirklich eine ganz tolle Flasche. In dem Hotel, ich bin öfters beruflich in Hamburg, und in dem Hotel, wo ich da öfters beruflich bin, haben die eine Hotelbar, wo ich dann ab und an, viel zu selten, aber ab und an, wenn ich abends irgendwie von der Veranstaltung komme und mich noch nicht bettreif fühle, nochmal auf ein Gläschen einkehre. Und meistens, ich bin ja so ein Langweiler, ich trinke dann immer das Gleiche oder esse immer das Gleiche, wenn ich irgendwo im Restaurant bin. So ist es da auch. Ich trinke dann immer so ein Woodford Reserve Double Oak, wenn er denn dann da ist. Wenn die Flasche ja nicht gerade leer ist.
Ich hatte übrigens das Vergnügen, ja auch zuletzt in diesem Hotel einchecken zu können. Und man kennt dich da.
Ja, du. ich arbeite jetzt seit vielen Jahren da in Hamburg und ich penne fast immer in dem gleichen Hotel, ne? Und wenn du da ja 20 Mal im Jahr absteigst und dann gehörst du irgendwann mit zum Inventar. Ich bin auf jeden Fall Stammgast sozusagen.
Ja.
Und dann kennen einen die Leute auch dort, ne? Das ist halt einfach so. Das ist das Personal wechselt natürlich wie überall auch mal, aber es gibt halt auch ein paar Konstanten. Und ich bin ja ein kommunikativer Mensch. Ich rede auch mal mit den Leuten abends und schnack ein bisschen und so. Und von daher behalten die einen dann auch mal im Hinterkopf. Nein, aber den kann ich wirklich total empfehlen. Ist vor allen Dingen mit, also ich hätte auch nicht gedacht, dass mal so ein 35-Euro-Whisky auf eine Top 5 draufkommt bei mir. Aber Knaller.
Cool.
Ich kann den für jeden, der mal Bock hat, einen Bourbon zu trinken und Angst hat vor den Jim Beams und Jack Daniels ist dieser Welt, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit wirklich nichts zu tun. Ja? Deswegen kann ich sehr empfehlen.
Ja, ich glaube sowieso, dass wir, dass das Thema Bourbon und Rye sehr unterrepräsentiert ist. Aber ich habe mir jetzt mal wieder ein Rye gekauft. Ich denke, es geht so langsam los.
Was hast du dir geholt?
Ein Michters.
Ah. Ja. Sehr, sehr gelobt, die.
Hab ich gehört.
Die mich das.
Ja, und der ist halt vielfältig. Ich weiß nicht, ob ich so eine Flasche, also alleine irgendwie trinke ich die sowieso nicht, aber so für Cocktails und so kann man den auch mal benutzen. Natürlich auch zum Purtrinken, das ist halt so ein Multitalent, was ich cool finde. Die Flasche sieht geil aus. Der hat eine mega Nase. Und ich stehe so ein bisschen, also ich glaube, ich würde den Rye Whisky dem Bourbon vorziehen.
Es kommt drauf an, das ist ja schwer zu sagen, ne? Also es gibt ja High Rye Bourbons.
Das stimmt auch.
Also
wieder,
die einen sehr hohen Roggenanteil haben. Ja. Und wenn du jetzt ein Rye hast, der nur 51% Roggen hat, und aber einen Bourbon hast, der 40% Rye hat, dann liegen die ja oft mal nicht so weit auseinander. Ne? Deswegen. Aber
ich kann klar, auf jeden Fall gibt, von dir da noch einiges lernen, merke ich.
Ja, ich versuche mich ja auf vielen Feldern zu tummeln. Cool. Nein, ich mag Bourbon auch sehr. Ne? Von daher versuche ich da auch mal viel zu probieren und habe auch eigentlich immer in der Bar einen offen und oder auch einen Rye oder beides, je nachdem. Es ist wie bei allem, es gibt, finde ich, so ein, auch da ein paar richtig coole Abfüllungen, gibt aber auch Kram, wo ich sage, das muss man auch nicht ein zweites Mal im Glas haben. Und das beim Schotten aber genauso. Oder bei
wollte gerade sagen.
Das ist halt überall so. Ja. Und da ist es ja gut, wenn man dann durch jahrelanges Probieren so ein bisschen so seine Themen findet, die einen begeistern. Aber ich glaube, ich hatte den ich weiß nicht, ob den Sour Mash oder irgendwie, ich hatte auf jeden Fall einen Bourbon von mich das mal im Glas. Der hat mich jetzt aber nicht so begeistert. Ich glaube, es war ein Bourbon. Bin mir aber nicht mehr so sicher, schon ein bisschen her.
Aber was cool ist, worauf ich mich sehr freue, ist, wir fahren ja bald in eine gemeinsam in eine Brennerei Mitte des Jahres, die für ihren Rye bekannt ist.
Mitte des Jahres, nicht am Ende des Jahres. Mitte des Jahres.
Entschuldigung. Ja, genau. Mitte des Jahres fahren wir in eine Brennerei. Wir wurden freundlicherweise eingeladen in den schönen Spreewald mit einigen anderen Vloggern, Bloggern, Podcastern.
Shoutout an den Spreewald.
Genau, und da besuchen wir die Spreewood Distillers in Schleppzig. Ich habe die Jungs schon mal kennenlernen dürfen auf dem BCB in Berlin. Sehr, sehr cool. Ich freue mich da absolut drauf. Und wir werden an dieser Stelle dann sicher, beziehungsweise mit Sicherheit sogar auch darüber berichten. Also seid schon mal gespannt. Aber bevor wir jetzt damit weitermachen, würde ich gern meine letzte Nennung in meinen Top-Pfeifen auch mit durchdrücken, mit aller Gewalt.
Nee, tu das, weil ich glaube, wir sind ja, haben die Stunde ja fast voll und
wir haben noch was zu verkosten.
Wir haben sogar noch ein Glas hier.
Aber auf dem Tisch. Wir haben ja gesagt, heute können wir überziehen.
Ja, wir gucken mal. Ja,
die
mal.
Stunde ist heute null und nichtig.
Wir schauen einfach mal,
wo uns das hinzieht. Meine letzte Nennung in meinen Top 5, wie gesagt, ohne Rangfolge, aber was mich auch nachhaltig beeindruckt hat, war die Brennerei an sich schon mal, und zwar aus den Lowlands. Wir haben mit Lowlands angefangen, wir hören mit Lowlands auf, oder?
Nee, wir haben mit Glenfarclas angefangen,
okay, aber ist nicht schlimm. Das müssen wir uns beim nächsten Mal besser überlegen.
Müssen wir uns irgendwie absprechen mit der Liste.
Nein, genau. Daftmüll. Gab's viel Diskussion, gab's viel Tohu Wabohu, so ein bisschen nichts verfügbar. Viele Leute waren gefrustet, viele Leute wollten probieren, keiner hat seine Flasche aufgemacht. Das ging so ein bisschen los mit dem zweiten Release. Also 2018 kam ja das Inaugural Release raus, also die erste Abfüllung. Mhm. Ein 2006 destillierter, im Bourbonfass gereifter Single Malt Whisky aus den Lowlands.
Ja.
Und dann die zweite Abfüllung, auch 2006 destilliert. Im Winter kam die dann raus, 2018. Und ich habe die aber erst im Frühjahr irgendwann, auch so jetzt April oder so, 2019 probiert. Was hängen geblieben ist, dass das total geil war. Mhm. Der hatte so eine extreme Buttrigkeit, Kuchenteig, Rohrzucker, ganz, ganz viele Fruchtaromen kamen dann irgendwann durch. Aber eher dezent, viele verschiedene, aber auch eher dezent, so ein bisschen im Hintergrund. Hauptsächlich war wirklich dieses, was einen so ein bisschen an Kuchenteig erinnert hat, ein bisschen Würze war mit dabei.
In Summe ein zarter, glaube ich, ne?
Ja. Aber ich glaube, er war auch nur mit 46 Volumenprozent abgefüllt. Aber so ein bisschen Sternstaub. Kaum zu bekommen. Irgendwie, ich habe meine Flasche in Frankreich bestellt, habe gerade so noch eine bekommen damals, weil, also ich habe es damals den normalen Weg gemacht, ich habe ein Sample bestellt, nicht bestellt, wir hatten sogar über ein befreundetes Stammtischmitglied, der hatte eine Flasche mitgebracht. Und da haben wir alle probieren können und war ich total begeistert. Andere Leute waren auch total begeistert. In Deutschland habe ich keine Flasche mehr bekommen, durch Zufall dann in Frankreich, habe mir noch eine Flasche gesichert. Und das Gleiche ging dann im Winter 2019 weiter. Da kam dann das, ich glaube, Summer Batch Release.
2008.
Aus 2008 kam dann raus, genau das gleiche Ding, das Teil war sofort weg. Ganz, ganz schwierig irgendwie dran zu kommen, denn die Brennerei produziert ja relativ wenig. Wir haben in den Folgen schon drüber berichtet, so ein bisschen. Aber hat mich nachhaltig beeindruckt. Sowohl das 2006er Release aus 2018 als auch das aktuelle Summer Batch Release 2019. Die waren beide cool.
Ja, und ich glaube, das ist immer noch ein Geheimtipp. Ich glaube, der Hypezug, der fährt da gerade erst los. Ne? Also ich glaube, der Schaffner hat gerufen, bitte alle einsteigen. Und die Leute sitzen noch nicht auf ihren Plätzen. Also ich glaube, das wird noch zunehmen mit größerem Bekanntheitsgrad. Und da das ja nicht auf eine große Steigerung der Produktionsmenge ausgelegt ist, zumindest so, wie ich das verstanden habe vom Konzept, kannst du davon ausgehen, dass das eher noch teurer werden wird und noch schwieriger an neue Flaschen ranzukommen. Also gutes Zeug, leckeres Zeug, richtig guter Whisky, keine Frage. Tolles Konzept, finde ich auch richtig gut. Aber es wird nicht einfacher werden, da dran zu bleiben jedes Jahr oder zweimal im Jahr. Ne?
Ich habe aus dem letzten Release, also es gibt dann immer Releases, einmal für das europäische Festland und einmal für UK. Und ich habe von beiden eine Flasche bekommen können. Und ich habe eine aufgemacht und habe mich dann enorm geärgert. Na, nicht, dass ich sie aufgemacht habe, aber ich hatte so einen leichten Korkschmecker in der Flasche.
Ja.
Auf der einen Seite habe ich mich...
Also der Tim hat das natürlich alles erzählt und ich kenne die Story ja schon mit dem Korkschmecker. Und das ist natürlich erstmal mega scheiße, ne? Wenn du dann den Korken abziehst und der riecht halt...
Alter Keller. Muffig. Richtig nach altem, vermoderten, nassen Keller mit Pappe.
So sollte ein Korken von einer neuen Flasche, die man aufmacht, nicht riechen.
Nee. War ein bisschen ärgerlich. Andererseits habe ich mich gefreut, dass ich sie sehr zeitig aufgemacht habe. Und dann natürlich der Einfluss vom Korkschmecker fast gar nicht da war. Im Destillat war der gar nicht zu schmecken. Ganz leicht zu riechen vielleicht so am Anfang. Jetzt steht die Flasche schon 2 Monate rum. Ist komplett weg. Also alles gut. Und ich bin froh, das ist immer eine kleine Freude, wenn man jetzt mal so an die Flasche rangeht. Und also ein Dram ab und zu mal ist ganz cool.
Ja, super. Und was natürlich auch ein Träumchen ist, und das muss man sagen, das ist sozusagen die Belohnung dafür, dass du den jetzt aufgemacht hast.
Ja.
Wenn du jetzt den irgendwie in 10 Jahren aufgemacht hättest, wäre das Ding vielleicht ungewesen. Ne? Dann hätte der Korken so einen intensiven Einfluss auf dieses Destillat ausgeübt, dass du den vielleicht hättest nur noch wegkippen können. Genau. Hättest du sagen können, ich mache eine Teilung.
Ja, bitte.
Aber
selbst wenn du sagst, du machst eine Teilung, in der Regel verteilst du das Teil ja erst und machst dann auf.
Ja, deswegen sag ich ja, mach eine Teilung.
Ja.
Ja, nee, also Spaß beiseite, das ist da hast du einfach Glück und das ist ja super und das belohnt ja da sozusagen deinen Willen, auch sowas aufzumachen.
Ja.
Gut. Wollen wir denn mal hier zu unserem eingeschenkten Destillat kommen?
Wollen wir eine Vorgeschichte erzählen
dazu? Ja, müssen wir, das machst du am besten.
Ach so, sehr gern. Also, nun, ihr wisst ja, das haben wir im letzten Jahr auch schon berichtet, Anfang des Jahres finden die ganzen, ich sag's mal, die ganzen Ossi-Messen statt. Beziehungsweise die Messen, nicht Ossi-Messen, aber die Messen, die in Leipzig und Umland stattfinden. Und zwar unter anderem die Messe auf Schloss Trebsen, wundervolle Messe. Außerdem die Messe hier in Leipzig, das Whisky Weekend, ja, was so ein bisschen auch Alleinstellungsmerkmal dadurch hat. Jetzt dann auch zwar ein bisschen entfernt, aber zum Beispiel auch die Tarona-Messe in Dresden. Olli und ich waren gemeinsam an dem Messe-Sonntag in Trebsen, ja, so die erste Messe überhaupt, die Start, also was heißt überhaupt, im Jahr eigentlich, aktuell zumindest noch. 2020 wird das wohl nicht mehr sein, da wird es noch eine zeitigere geben, aber wir waren gemeinsam in Trebsen und da sind wir schön rumgelaufen, haben auch ein bisschen mit ein paar Leuten geschnackt und sind dann unter anderem zum Stand von Marco gekommen und Marco kommt aus Halle und hat einen kleinen Online-Shop und macht Whisky-Tastings und war lange Zeit lang Importeur für eine Gin-Marke, nämlich Harris Gin, der ganz, ganz meiner Meinung nach fantastisch schmeckt. Leider auch ein bisschen teuer ist, für einen Gin zumindest. Und jetzt glaube ich, aber nicht mehr von ihm vertrieben wird, was auch nicht schlimm ist. Aber er hat natürlich ein totales Fable auch für Spirituosen, vor allen Dingen Gin und Whisky, und hat dort immer eine schöne Auswahl, vor allen Dingen, ich glaube, mindestens 99%, wenn nicht ausschließlich unabhängige Abfüllungen von den gängigen Abfüllern. Er hat da Signatory Vintage, Gordon MacPhail, ganz, ganz viele Sachen von Elixir Distillers, was ich zumindest auf den Messen bei uns relativ wenig gesehen habe. Da war er so ein bisschen der Einzige, der die Sachen mit hatte. Also Single Malts of Scotland, auch die neue Reserve-Serie und so hat er mit dabei gehabt. Und aber stimmt, er hat eine Originalabfüllung dabei gehabt. Die haben wir nämlich aktuell bei uns im Glas. Er war so frei, uns ein Sample abzufüllen und meinte, Jungs, ich weiß, ihr mögt Whisky sehr gern. Wir kamen schön ins Gespräch mit ihm. Wir standen bestimmt, keine Ahnung, Dreiviertelstunde irgendwie bei ihm am Stand, haben geschnackt, haben uns ausgetauscht. Immer wieder, wenn wir uns auch auf Messen sehen, erzählen wir. Und er hatte was ganz Tolles dabei, und zwar einen Glenfarclas, den ja Olli oder die Brennerei, die ja Olli und ich natürlich auch sehr, sehr schätze. Aus welchem Jahr ist der Olli?
Also vielleicht vorab muss ich noch sagen, weil das hast du jetzt unterschlagen, der Online-Shop von dem Marco heißt Passion Whisky. Passion-Whisky.de, wenn ich das richtig habe. Mhm. Darüber erreichbar.
Ach so, natürlich.
Und man kann da ruhig für Werbung machen. Der hat wirklich schöne Sachen und auch mal Sachen in seinem Programm, die jetzt vielleicht ein bisschen am Rande stehen. Also der hat jetzt nicht immer nur die Superstandards, auch nicht von Signatory, sondern hat auch mal ein paar schöne, ich sag mal, abseitigere Flaschen dabei. Also ist schon ein interessantes Portfolio, was der so hat.
Na, das Coole ist ja, der Shop ist relativ klein.
Genau.
Und den kennt irgendwie keiner. Und wenn man irgendwie so eine besondere Einzelfassabfüllung sucht, von einem, jetzt sag ich mal, der drei Abfüller, der hat auch noch andere, Hunter Lang hat er unter anderem auch dabei, Barry, Brass und Rudd. Oft sind die Teile irgendwo anders schon ausverkauft und bei ihm findet man die dann halt noch, weil er halt so ein bisschen noch unterm Radar läuft, was für diejenigen, die noch suchen, immer ganz cool ist.
Genau. Also Passion Whisky, vielen Dank, lieber Marco, falls du mal eine von unseren Folgen hörst.
Hört er?
Ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber jetzt muss er. Jetzt muss er.
Ja.
Nein, und er hat so gefragt, was interessiert euch denn? Und wir haben sofort natürlich diesen schwarzen großen Karton da gesehen, oder die Holzschachtel war das, glaube ich.
Das ist so eine Klavierlackkiste, ne?
So eine richtige Klavierlackkiste.
Ja.
Ein Glenfarclas von 1981.
Ach du Schande.
Aus dem Portfass. Ich habe leider irgendwie verpennt, im Vorfeld mir die Whisky-Base-Nummer oder sowas rauszusuchen.
Okay.
Es gab von Glenfarclas zu Ehren jedes männlichen Familienmitglieds, welches die Distillerie geführt hat, immer eine Abfüllung.
Mhm.
Maximale Alter waren, glaube ich, 42 Jahre oder 40 Jahre und sowas. Irgendwie so. Und dieser Portcask von 1981 war eben eine von diesen Abfüllungen einem Grant gewidmet. Das sind die Grants ist die Familie. Und der Opa lebt, glaube ich, noch, und der Sohnemann führt es jetzt. Und ich glaube, die Nachfolge wird dann irgendwann eine Dame übernehmen, weil der hat, glaube ich, eine Töchter, der aktuelle Besitzer.
Ja.
Ich weiß gar nicht, vielleicht wir schreiben das in die Notes rein, was das für, können wir reinschreiben, was das für.
Ich kann euch alles
sagen. Du hast es alles? Perfekt.
Okay. Ja. Also, das Teil wurde 1981 destilliert und 2016 abgefüllt, ist also 35 Jahre alt. Kommt aus einem Portcask. Es gab 521 Flaschen, die mit 47,9 Volumenprozenten abgefüllt wurden. Und die Fassnummer, falls ihr die mal googeln wollt, ist die 151. Aber ich kann euch natürlich auch mal die Base-ID geben. Und zwar ist das die 84966. Noch relativ, sehr, sehr weit unten noch. Und Ja, also den gibt's auf jeden Fall noch zu kaufen, aber schwierig. Und
also da, deswegen auch ist das gar nicht so hoch zu genug zu schätzen, was der Marco uns da, ich war ja in den 3 Wochen konnte ich nicht trinken, deswegen konnten wir am Stand da, also ich, weil ich meine Kur gemacht habe im Januar und war deswegen eh der Fahrer an dem Tag und hat er gesagt, hast du ein Fläschchen dabei, dann füll du dir doch was ab. So, ne, mach einfach, wie du denkst. Und dann habe ich da zittrig mit dieser 1000-Euro-Flasche in der Hand da mein Samplefläschchen zu 2/3 voll gemacht. Ne?
Okay.
Wollte auch nicht so zu gierig sein, deswegen habe ich es auch nicht ganz voll gemacht, aber ist schon absolut wunderbar und ich glaube auch ganz ehrlich, dass ich an dem Tage an der Flasche vorbeigegangen wäre, wenn ich dafür so ein Dram 30 Euro hätte hinlegen müssen oder so. Ne?
Aber ich finde gerade das Anmessen eigentlich cool.
Ja, ja, genau, das ist eigentlich auch cool. Und es hätte jetzt, ich habe das ja jetzt am Wochenende auf der Whisky-Messe in Leipzig ja auch gemacht, da habe ich auch etwas mehr Geld mal ausgegeben. Aber ja, wie gesagt, die war auch so eine Standalone-Flasche bei ihm am Stand, weil Serien von Abfüllern und dann ragte da dieser Schuhkarton große Klavierlackkasten raus. Und da waren wir natürlich gleich interessiert dran. Ich habe, während du vorhin das Ding vorgestellt hast, mal eine Nase reingehalten.
Mhm.
Und ich finde, der wirkt extrem elegant. Der hat eine ziemlich tief liegende Fruchtnote, wo ich noch gar nicht so genau weiß, sind das Pflaumen oder sind das irgendwie so eingelegte Kirschen? Da bin ich noch nicht so richtig ran.
Beides.
Vielleicht ist es beides. Ich habe
Erdbeeren.
Ja, da war ich mir nicht so sicher, ob ich die auch drin habe. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich zu frisch dafür.
Ja, doch, so ein bisschen. Also der ist schön, also der hat eine ganz extrem süße Frucht. Also was jetzt extrem, das extrem ist es nicht, aber nee, es ist eine tiefe, süße Frucht.
Es ist ganz, ganz elegant und tief und die Süße kommt für mich nicht nur aus der Frucht, ja, sondern der hat so ein bisschen auch so was Karamelliges, cremiges. Zuckerwatte ist falsch, weil das ist nicht so chemisch, ne? Aber es hat halt so diesen, es hat auch irgendwie so einen ganz süßen Anklang. Und man hat, also ich habe auch relativ früh in der ersten Nase auch so einen Anflug von Nuss. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber die kommt da auch raus.
Hm.
Gar nicht säuerlich.
Null.
Ne? Also überhaupt auch nicht. Diese Nuss hat nichts Säuerliches, sondern auch eher was süßlich. Geröstet ist das falsche Wort. Aber so wie eine geröstete Nuss, von der man das Geröstete weggemacht hat, sozusagen.
Wo du gerade geröstet sagst, habe ich auch ein bisschen Sonntagmorgen-Toast. So leichte Röstaromen sind es ja. Ganz leicht kommt es durch. Ich dachte am Anfang, der ist leicht rauchig, ist er nicht.
Was hattest du gesagt?
47,9, also knapp 48.
Also ich finde, die sind, wenn sie nicht runter verdünnt sind, was ich jetzt nicht glaube, dann ist das auch eine richtig gute Stärke für die Nase. Man hat einen leichten Alkohol da drin, aber absolut angenehm und genauso viel, dass der das eben halt auch aus dem Glas trägt. Ne, diese Aromen.
Ja, also ja, die Nase ist fantastisch, wirklich. Ich traue mich gar nicht zu probieren.
Ja, es ist auf jeden Fall die Nase ist ein Erlebnis. Ne, die ist richtig gut. Interessanterweise, der Marco hat gesagt, er musste mit der Flasche kämpfen.
Inwiefern?
Er hat nicht so einfach Zugang gefunden zu dem Malt. Deswegen hatte ich schon so ein bisschen Bedenken, wenn wir hier sitzen. Er sagte so, er musste den ein paar Mal probieren, bis er da so reingekommen ist in die Flasche.
Ja.
Das geht mir jetzt auf die erste Nase zumindest nicht so.
Mm-mm.
Überhaupt nicht. Ich hatte jetzt gerade schon so ein bisschen Bedenken, dass wir nachher sagen, hier, wir haben hier irgendwie einen Hochkaräter drin und riechen nix. Aber also, das ist ja manchmal auch Tagesform. Ne? Deswegen, das muss man halt immer so oder so.
Aber ich glaube, was er vielleicht auch gemeint hat, ist, also er ist halt sehr, sehr zugänglich. Von der Nase her hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das irgendwie eine Ü-500-Euro-Flasche oder so sein könnte.
Das finde ich ist ja eh immer schwer zu sagen.
Weil das Alter, so kommt für mich nicht so, also 35 Jahre. Das Holz ist sowas von dezent.
Weißt du, woran mich das erinnert? Nicht von dem Geruch selbst, sondern von der Art, wie der Geruch aus dem Glas kommt, in so einem alten Cognac. Mhm. Weil die sind auch elegant, die sind auch nicht, boom, jetzt Eiche hier, volle Hütte und gleich immer gib ihm mit Gebrüll, sondern das ist auch Eleganz, das ist weich, das ist zart, das ist verspielt, das ist so ein bisschen in verschiedenen Schichten verborgen und so. Das hast du hier, finde ich, auch.
Ja.
Wollen wir trotzdem mal probieren?
Müssen wir, würde ich sagen, oder? Wäre schade. Du probierst mal, ich rede noch eine Runde, oder? Das ist uns immer, das ist beim Podcast ganz wichtig, dass vielleicht einer immer irgendwie reden sollte. Diese 1981er Glenfarclas Podcast, die sind ja irgendwie schon fast legendär, ne? Also die man, es gibt so viele, die irgendwie suchen, und es sind alles 1981er. Ich glaube, es, weiß nicht, ob es noch einen anderen Jahrgang gibt mit Glenfarclas und Port, aber viele, viele Leute sagen so, besser wird's auf jeden Fall in Sachen Port nicht, egal bei welcher Brennerei, und sind halt total begeistert davon. Ich habe mal so ein, wie heißen die Teile? Christmas Malt Cask, die gab's ja auch als 81er Portabfüllung.
Ja.
Das war schon großes Kino. Der war aber, ich weiß nicht mehr, das war ein bisschen anders. Zumindest von der Nase, zumindest von dem, was ich so jetzt noch im Kopf habe. Was meinst du?
Der ist, also jetzt merkt man auf jeden Fall die 35 Jahre und die Eiche.
Auf der Zunge?
Auf der Zunge
kommt. Ich nehme auch mal einen
Schluck. Ja, mach. Es kommt erst so ein kleiner Alkoholstich. Der dann aber, also der ist nicht dick cremig, sondern der ist auch eher zart. Alkoholisch leicht und Frucht blitzt wirklich eigentlich nur kurz auf, von dem man was in der Nase hat, bei mir jetzt auf jeden Fall beim ersten Schluck. Und der kommt dann relativ mit der Fassseite.
Hui.
Und legt sich im kompletten Mundraum auch trocken werdend.
Ich nehme alles zurück ab.
Und da kribbelt das Zahnfleisch, ne, von dem Ding.
Total. Ja? Wirklich.
Wie gesagt, das Fass, das aus der Nase ist das nicht erkenntlich, finde ich.
Null.
Ja. Im Übrigen ist auch das ein Zeichen alter Cognacs, dass wenn die 50 plus haben, erst so im Mund dann so richtig zeigen, dass sie,
also die Eiche kommt im Mund richtig, richtig durch.
Ja, ja.
Aber auch nicht zu fett. Also du hast den ganzen Mund voll Schrankwand, aber schön. Und eine extreme Öligkeit. Also als hätte ich gerade ein Löffelchen Sonnenblumenöl im Mund. Die Viskosität auch auf der Zunge, total cool.
Mhm. Mhm. Ja.
Echt schön. Und der Abgang, also ja, der läuft und läuft und läuft.
Wahnsinn. Das Thema Frucht ist, geht ein bisschen unter im Mund, finde ich.
Fast gar nicht
zur Nase,
mehr.
Ne?
Ja.
Ist aber auch gar nicht schlimm. Also stört jetzt nicht, dass das nicht da ist. Also dem gefühlt fehlt da jetzt nichts. Mhm. Für mich. Ja, ein ganz interessanter Tropfen.
Ich glaube, das ist auch einer, also wir hatten den jetzt schon die gesamte Folge über im Glas stehen, muss ich dazu sagen.
Ja.
Wenn nicht sogar noch 5 Minuten länger.
Ja.
Der
stand also jetzt eine Stunde im, Zeit, stand eine Stunde im Glas jetzt.
Sich ein bisschen zu setzen, nochmal im Glas, noch ein bisschen zu atmen.
Wir haben das Glas zugemacht, ich habe einen Deckel drauf gemacht, aber.
Genau.
Ich wollte nicht, das war, weil ich nicht wusste genau, wir machen das ja ganz ja live. Ohne große Vorbereitung, und ich wollte nicht, dass wir den nachher nach 10 Minuten probieren, weil manchmal läuft so ein Podcast ja auch so, dass man sagt, ey komm, lass uns mal hier mal ein Näschen reinhalten und dann hätten wir den vielleicht.
Jetzt kommt
verkostet, bevor wir ihn hätten atmen lassen, das wollte ich halt nicht, deswegen stand er etwas länger.
Ja. In der Nase, nach dem ersten Schluck, bekomme ich jetzt Gebäck dazu.
Mhm. Ja, genau.
Ganz toll. Wandelt sich also auch, das ist ja immer das Ding, ne? Also man probiert einen Whisky, also beziehungsweise man verriecht zuerst. Hat einen gewissen Eindruck. Ist natürlich immer der erste, der zählt auch viel. Aber auf den sollte man, denke ich, nicht ganz so viel hören, denn so nach dem ersten Probieren wenn man auch seine Geschmacksknospen so ein bisschen drauf eingeschossen hat und dann nochmal verriecht, zeigt sich oft ein ganz anderes Bild. Das muss nicht schlechter, muss nicht besser sein, einfach anders. Und das ist hier so, ne? Also es kommt, wird jetzt komplexer, finde ich. Ich habe immer noch diese tolle Frucht, aber wie gesagt, dazu so ein bisschen Karamell, Kuchenteig. Echt schön.
Also so eine Konditorbackstube, ne? Mhm. Nicht die Brotbacknase.
Ja.
Ne? Also nicht so getreidig habe ich den jetzt nicht so, sondern wirklich mit Vanille und mit Zucker und mit Butter angerührt und irgendwie in den Ofen geschoben.
Ja, ein bisschen Kiefernharz oder sowas kommt da ja noch raus.
Aus dem, man hat so ein bisschen ätherische,
ja,
Öle aus dem oder Gerüche aus dem Fass, ne?
Wahrscheinlich
ja, aus dem Fass oder sowas, ich weiß nicht. Hm. Kann auch irgendwie ein Abbruchprodukt vom Port sein, ich weiß nicht. Man weiß auch nicht, wie lang das vorher war, ob das. Ne, das ist ja jetzt nicht bekannt, glaube ich, ob das jetzt ein First, Second
oder sonst nicht drauf.
Was ist, ne? Deswegen wissen wir es alles nicht, aber es könnte halt sein, dass diese Note auch ein Stück weit vom Port kommt.
Ja.
Es ist auf jeden Fall wunderbar, mal ein Glenfarclas aus dem Portfass zu probieren. Davon gibt es sehr, sehr wenige. Falls jemand noch so eine Flasche hat und die aufmachen möchte, soll er gerne Bescheid sagen. Ich nehme ihn gerne mal 10 CL ab.
Wir können eine Flaschenteilung machen.
Man muss so ein Ding halt kriegen, ne? Also die, ich glaube, da sind so Auctions und sowas sind da ganz gut, um da.
Nö, das gibt hier ganz entspannt zu kaufen.
Echt?
Ja.
Von dem jetzt oder von einem anderen?
Genau dieser.
Achso, ja, ich meinte jetzt eher so nochmal einen anderen.
Einen anderen?
Ich hätte jetzt ja Lust auf das, was es noch so am Markt gibt, an anderen Portfassabfüllungen aus Anfang der 80er von Glenfarclas. Aber können wir ja vielleicht doch im Nachgang nochmal ein bisschen drüber
schnacken,
philosophieren, weil da gibt's, ich glaube, da gibt's schon ein paar Abfüllungen, die immer noch wieder irgendwo angeboten werden. Das ist ja bei Familienbetrieben alles nicht so strategisch. Und deswegen ist es auch so, dass ich mir vorstellen kann, dass irgendeiner von den Grants mal gesagt hat, ach, holen wir mal 50 Fässer oder sowas, ne, und machen die mal voll.
Ja.
Ne, und dann hat der Vater gesagt, spinnst du so eine Manier? Kannst du nicht einfach Portfässer holen? Ja, jetzt haben wir sie da, jetzt müssen wir sie voll machen.
Ja.
Und dann war das Portprojekt aber relativ schnell wieder gestorben. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass die über diesen Zeitraum Anfang der 80er hinaus groß Portfassabfüllungen haben.
Nee, ich weiß nicht, ich glaube gibt's noch eins. Irgendwie aus, ach, keine Ahnung, also ein Distillery Exclusive, 12 Jahre alt, weiß kein Mensch, wann das Teil ist, müsste man jetzt mal ein bisschen nachschauen, aber ansonsten, also ab und zu gibt es ja immer mal so ein paar Sachen, die man da bestimmt mal bekommt.
Jetzt kriegt er so eine Kräuternote hier bei mir.
Ja, so ein bisschen ätherisch.
Kräuterbonbons. Also Ricola.
Ricola. Sie glauben wohl auch, ach nee, das war was anderes.
Ja, wunderbar.
Prima. Ich würde sagen, wir
beschließen die Folge damit.
Wir schließen die Folge. Es war mir ein innerliches Kirschenpflücken.
Ein innerliches Flasche aufreißen.
Ja, oh, sehr gut, sehr gut. Es wurde Zeit. Wir machen das jetzt wieder monatlich, mindestens.
Ja, jede Woche, nein, Quatsch. Das war Batch 1.
Cool.
Ja, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Dann bleibt es uns noch. Oder wolltest du noch was Abschließendes sagen?
Einfach nur danke.
Ja, danke an alle, die uns da treu zuhören und sich das stundenlange Geschwafel hier anhören.
Ja.
Klasse, dass ihr dabei seid. Da macht das uns auch am meisten Spaß. Und eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Haltet die Ohren steif.
Genau, wir freuen uns wie Bolle auf Batch 2.
Batch 2.
Was dann bald starten wird. Wir tüfteln ein paar Sachen, wie schon gesagt. Wir überlegen uns, ob wir mal wieder vielleicht mal einen Gast einladen oder so. Vielleicht neues Intro. Vielleicht
schaffen wir auch nichts davon. Es bleibt einfach
vielleicht wie machen wir einfach so weiter wie jetzt. Ihr werdet schon sehen.
Alles klar.
Auf jeden Fall. Es macht und hat viel Spaß gemacht. Von daher, ihr hört von uns. Bis demnächst. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.